den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Wir sind wieder auf Sendung. Dank unserer Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, für die wir herzlich danken. Am Konzept ändert sich nichts, nur dass wir die Welt vor 100 Jahren nun durch die Brille der Hamburger Zeitungen betrachten. Also verfolgt mit uns den Weimarer Sommer in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge. Und jetzt legen wir los.
Rosa Schapire stammte, wie Josef Roth, aus Brody in Galizien, war promovierte Kunsthistorikerin und lebte seit 1905 in Hamburg, wo sie sich als Übersetzerin und Autorin betätigte und unter anderem in vielfältigem Austausch mit Protagonisten der Künstlergruppe Brücke stand. Daneben unternahm sie ausgedehnte Reisen, die sie 1924 auch ins Heilige Land führten. Ganz modern, mit dem Zug aus Ägypten, traf sie in Jerusalem ein und fand eine flirrend multikulturelle Stadt vor, in der ihr die Weltgeschichte aus jedem Stein entgegenblickte, sie zumindest untergründig, aber auch auf sich neu ankündigende große Konflikte stieß. Herausgekommen ist das ungeheuer lebendige Porträt einer faszinierend vielgestaltigen Stadt, das das Hamburger Fremdenblatt am 14. August 1924 veröffentlichte. Auf die Spuren von Rosa Schapire in Jerusalem begibt sich für uns Frank Riede.
Jerusalem von Rosa Schapire. Mühelos kann man heute den Pilgerweg von Ägypten nach Jerusalem zurücklegen, den einst Abraham mit den Seinen gegangen, den Josef von Pharaos Knechten begleitet schritt, um seinen Vater Jakob zu Hebron zu begraben, den Moses mit den Kindern Israels zog, während Gott als Feuersäule nachts vor ihnen leuchtete, den Maria schritt, nachdem Gottes Engel Josef offenbart, dass ihnen im Lande Israel keine Gefahr mehr drohe. Am Abend um 6 Uhr steigt der moderne Reisende in Kairo in den Schnellzug und ist am nächsten Morgen um 9 Uhr in Jerusalem. Aber trotz Schlaf- und Speisewagen und aller Bequemlichkeiten neuzeitlichen Verkehrs entsteigen wohl wenig Menschen dem Zug in Jerusalem, in denen nicht bewusst oder unbewusst Jesajas Vers nachzittert: Blicke auf zu Zion, der Stadt unserer Feste, deine Augen sollen Jerusalem sehen. Die Fahrt ist herrlich. Gegen 11 Uhr abends in Kantara verlässt man den Zug und überschreitet die ägyptische Grenze. Eine rollende Fähre führt über den Suezkanal. Wenn der Morgen graut, fährt man durch die Wüste. Der Zug rast durch eine weite Ebene, die die Größe des Grenzenlosen hat. Unzählige Kamelkarawanen in Nähe und Ferne. Die Tiere schreiten mit gravitätischer und philosophischer Ruhe. Beduinen umdrängen den Zug. Für Lachen Frauen und Kinder bieten Melonen, hartgekochte Eier und Brotpfeil. Eine neue Landschaft und neue Menschen. Die Ägypter mit ihren fein geschnittenen, schmalen Gesichtern sind durch wildblickende Araber und Beduinen verdrängt. Anstelle von Turban und Tarbusch ist das lang auf den Rücken herunterhängende, weiße oder farbige Tuch getreten, das zwei um den Kopf gelegte schwarze Schnüre festhalten. Anstelle des langen, in der Taille gegürteten Rockes, die losen Gewänder, der faltige, malerisch über die Schultern geworfene, flatternde Mantel. Starke Farben, besonders leuchtendes Orange und warmes Tabakbraun und die breit gestreiften schwarz-weißen Mäntel aus handgewebtem Leinen fallen auf. Bei Lut ändert sich das Bild. Zionistische Siedlungen liegen zu beiden Seiten des Zuges. Man fährt an wogenden Dora-Feldern, einer Maisart, vorbei und das leuchtende Grün von Orangenkulturen erquickt das Auge, das im baumarmen Ägypten des Grüns fast entwöhnt war. Wieder wechselt das Bild. Der schmale Schienenweg windet sich Stunden hindurch durch steile Bergzüge. Das Graugrün der Oliven steht schön zum braun-grauen Gestein. Mühsam keucht der Zug den Berg hinauf. Die Lokomotive stampft und schnaubt, die Mitreisenden greifen hastig nach Koffern, Schirmen, Hutschachteln. Der Zug bleibt mit einem Ruck stehen. Wir sind in Jerusalem eingefahren. Seltsam ist diese Stadt. Man tritt auf heiligen Boden. Über Städten, die von der Menschheit seit Jahrtausenden verehrt werden, liegt eine besondere Atmosphäre. Aber diese Stadt, die voll heiliger Erinnerungen ist, die so voller Religion sein müsste, ist so beschränkt konfessionell. In der Grabeskirche an heiligster Stätte brennen 20 Lampen. Sie sind unter die verschiedenen Konfessionen aufgeteilt. 5 gehören den Griechen, 5 den Lateinern, 4 den Armeniern, 1 den Kopten. Mohammedanische Soldaten müssen darüber wachen, dass die Priester untereinander Frieden halten, und es gelingt ihnen nicht immer, Schlägereien unter der Geistlichkeit an der Stätte vorzubeugen, wo der Mann begraben ist, der die Worte gesprochen hat: Selig sind die Friedfertigen, denn sie sollen Gottes Kinder heißen. Und doch gibt es keinen Ort in Jerusalem, wo religiöse Ekstase so leidenschaftlich gen Himmel loht wie in der Grabeskirche. Wenn die schwarzen Abyssinier kommen, in ihre weißen Gewänder gehüllt, die sie kapuzenartig über den Kopf ziehen, und die stolzen Wüstenkönige, die sonnegebräunten Araber mit brennenden Augen, die die Botschaft Christi vernommen haben, wenn sie sich 3, 4 und 5-mal verneigen, sich auf den Boden werfen, die Steine küssen, ehe sie es wagen, das Allerheiligste zu betreten, die Stätte, wo unter einer Marmorplatte Christis sterbliche Überreste ruhen sollen, bei dieser heiß aufflammenden Inbrunst, die dem kühlen protestantischen Norden so fern ist, spürt man das schicksalhaft Bedingte, dass der uralte Boden Asiens die großen Religionsstifter geboren hat. Noch einen Ort in Jerusalem gibt es, wo sich seit Jahrtausenden Männer und Frauen allabendlich sammeln zu Klage und Gebet. An der Klagemauer, dort, wo einst der Tempel gestanden hat und die Bundeslade, wo der Opferaltar gen Himmel rauchte, stehen Männer und Frauen, küssen die Steine und flehen mit heißen Tränen zum Gott ihrer Väter, den Tempel wieder zu errichten in seiner Heiligkeit. Versammle deine Kinder in Jerusalem. Am Freitagabend kommen die aschkenasischen Juden, Russen, Polen und Ungarn, in der hohen, mit Zobelpelz verbrämten schwarzen Samtmütze, dem Stramel, im langen, orangefarbenen, goldbraunen oder kornblumenblauen Samtrock und in der weißen, seidenen Pekesche die sephardischen Juden, Spanier und Orientalen, die den roten Tarbusch tragen, wie die Eingeborenen, Greisinnen, die das weiße Tuch über den Kopf gezogen haben, was den Eindruck des Nonnenhaften steigert. Auch hier ist der seelische Eindruck so stark, dass das herrliche farbige Bild zur Kulisse wird und die Inbrunst des Messiasglaubens gleich einer reinen Opferflamme gen Himmel steigt. Wohin man sieht, Kirchen, Moscheen, Synagogen, Hospize, Wohlfahrtsanstalten. Jede Nation baut sich ihre eigene Kirche. Die neuen Kirchen sind meist von beleidigender Hässlichkeit und nehmen auf das Stadtbild keine Rücksicht. Durch die winkligen, schmalen, steil abfallenden, holprigen, dunkel überwölbten Straßen, die einem Tunnel gleichen, schiebt und drängt sich eine bunte Menge. Koptische Priester und griechische Archimandisten in langen, schwarzen Röcken und hohen, steifen, schwarzen Hüten. Franziskaner in der dunkelbraunen Kutte. Die weißen französischen Brüder. Nonnen, deren Kopf und Gesicht von der schwarzen Flügelhaube eingefasst ist. Bethlehemitische Frauen im gestickten Kleid und dem hohen Kopfputz, der an den Lennin der burgundischen Frauen im 15. Jahrhundert erinnert, Juden aus Buchara, Persien, Jemen, aus Russland und Polen, im Kaftan mit Korkzieherlocken und langen Bärten, Syrer und Palästinenser im Tarbusch, Abessinier, Beduinen, Araber, schwarz verschleierte Mohammedanerinnen, Europäer verschiedenster Nationalität. Das Auge nimmt alles auf. Die verhaltene Würde, das feierliche Schreiten des Orientalen und die Hast des Europäers. Hammelherden werden durch die Gassen der Altstadt getrieben, Esel und Kamele drängen sich durch eine Menschenmenge, die auf dem Boden kauert, deren Leben sich auf der Straße abspielt. Den bunten Rahmen für dieses bewegte Bild bilden überwölbte Basare, die die Straße zu beiden Seiten begrenzen. Hier wird Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Zuckerwerk feilgeboten. Hier wird geschustert, geschneidert, gewebt, Öl gepresst. Man isst auf der Straße, lässt sich auf der Straße rasieren. Mohammedaner rauchen ihre Nargileh, spielen Karten und Trick-Track, trinken Kaffee. Das Leben geht seinen Gang, ohne des Fremden zu achten. Eine seltsame Stadt. Straßen haben keine Namen, Häuser keine Nummern, es fehlt an Wasser, an elektrischem Licht. Jerusalem hat keine Straßenbahn, keinen öffentlichen Garten. Verwöhnte Menschen klagen darüber, dass diese Stadt, durch die alljährlich Tausende und Abertausende von Pilgern und Touristen ziehen, weder ein gutes Hotel, noch ein gutes Restaurant oder ein elegantes Café habe. Aber diese Stadt ist unerschöpflich und ihr Zauber wird immer größer, je länger man in ihr weilt. Man schreibt über Gräber und heilige Stätten. Kirchen wie die geheimnisvoll schöne Grabeskirche der Maria sind in Felsen eingebaut, und wenn auch nur wenige Gebäude architektonische Bedeutung haben, so verschmilzt diese von Kuppeln überragte, von Mauern umschlossene Stadt mit ihren großen Toren zu einem Bild von bezaubernder, malerischer Schönheit. Jerusalem ist ein fantastischer Traum in hellen Mondnächten und berückender Schönheit im Glanz der untergehenden Sonne, wenn Hügel und Fernen wie in durchsichtiges Licht gebadet sind, in unwirklichem Rosa erklingen, das in ein tiefes, purpurnes Violett übergeht. Der Platz, wo einst der Salomonische Tempel stand, ist die einzige kirchliche Stätte im heutigen Jerusalem, deren Schönheit durch nichts befleckt wird. Hier steht heute der Felsendom, Kubet es Sakloa, ohne historischen Grund die Omar-Moschee genannt. Auf einem achtseitigen Unterbau erhebt sich ein von einer Kuppel überwölbter, zylinderförmiger Oberbau. Byzantischer Kunst wurden die Formen entlehnt. Vielen christlichen Kirchen Europas hat die Omar-Moschee als Vorbild gedient. Über Marmorplatten leuchtend blaue Fayence, von farbigen Fenstern durchbrochen, ein großartiges Raumgebilde von köstlichster dekorativer Schönheit. Kuppeln und Säulen umschließen als einziges Heiligtum einen Stein von großem Ausmaß, etwa 18 Meter lang und über 13 Meter hoch. Aber es ist der Stein, auf dem Abraham seinen Sohn opfern wollte, der Stein, der einst als Brandopferaltar im Tempel stand, der Stein, von dem Mohammed aus auf seinem Flügelross Burak gen Himmel fuhr, der Stein, auf dem die Kreuzfahrer Christi Fußspuren verehrt haben. Am Tag des jüngsten Gerichts wird Gottes Thron auf diesem Felsen stehen. Hier ist der Mittelpunkt der Welt. Und die frommen Mohammedaner suchen unter dem Felsen nach dem Seelenbrunnen, wo die Seelen der Verstorbenen den Koran beten. Von einem goldenen Gitter ist der Stein umschlossen. Unter dem Felsen ist eine geheimnisvolle, von mattem Licht erleuchtete Grotte. Hier haben Abraham, David, Salomon und Elias zu Gott gebetet und sich mit dem Höchsten unterredet. Alte Kulte und Sagen umranken diesen wunderbaren Stein. Und das Haus, das über ihm errichtet wurde, ist in seiner märchenhaften Schöne des Sanktuariums würdig. An der Ostseite der Omar-Moschee steht der bezaubernde, von 17 Säulen getragene und einer Kuppel überwölbte Tempelkiosk Kubet es Silsila. In die von Kaiser Justinian errichtete große Marienkirche wurde die siebenschiffige El-Aqsa-Moschee eingebaut. Dem wundervollen großen Platz geben Bäume Schatten, Brunnen Kühlung, Treppen und Tore trennen ihn von der Welt des Alltags, die zu seinen Füßen liegt. Was haben die Steine der Stadt alles miterlebt? Die Größe Jerusalems, die Davidstadt, den Bau und Glanz des Salomonischen Tempels, das Martyrium Christi, den Untergang der Stadt, das Blutbad in den Straßen, die Herrschaft des Halbmonds. Und wieder nach Jahrhunderten ein neues Aufflammen des Glaubens. Das heilige Grab aus den Händen der Ungläubigen zu befreien, ist das Losungswort, das Tausende nach Jerusalem lockt. Wieder, wie so oft vorher, sind die engen Straßen der Stadt der Schauplatz wildester Kämpfe. Wieder, wie so oft vorher, der Schauplatz religiöser Ekstase. Durch ein Meer von Blut sind die Kreuzfahrer gewartet, ehe sie als Büßer und Gläubige in die Grabeskirche eingezogen sind. Wenn Steine reden könnten. Aber können sie es nicht? Offenbaren sie ihr Geheimnis nicht einem jeden, der sie lange genug befragt? Spürt nicht jeder, der sich ehrwürdigen Städten mit Ehrfurcht naht, den Hauch der Geschichte, ziehen nicht Jahrhunderte, Jahrtausende an ihm vorbei, als wären sie ein Tag? Wieder, wie so oft, regt sich neues Leben in Jerusalem. In Palästina hat der Gedanke des Zionismus Halt und Stütze, ins Land der Väter heimzukehren, den heiligen Boden mit den Händen zu bauen. Diesem Lockruf sind Tausende heimatloser Juden gefolgt und haben das schwere Leben der Kolonisten auf sich genommen. Von ihnen fällt hier der Fluch der Heimatlosigkeit, des Handeltreibens, der bloßen Intellektualität ab. Auf freiem Grund mit freiem Volke stehen, ist ein wahrhaft erhebendes Schauspiel. In den Kreisen kirchengläubiger Christen in Jerusalem lebt die zitternde Hoffnung und der Glaube, dass das Reich Gottes nahe sei und der Tag der Erfüllung, weil die Juden wieder in Palästina einziehen.
Wie antwortet Salahuddin in Ridley Scotts Königreich der Himmel auf die Frage »What is Jerusalem worth?«
»Nothing.«
Wir freuen uns über eure Fragen oder Anregungen, gerne über aufdentaggenau@posteo.de. Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.